Herzlich willkommen zur Ausgabe Stefan und Stefan, der Podcast mit Biss, mit Klartext im Bereich Leadership Management, Kommunikation, Marketing. Heute mit einer Special Edition. Warum? Weil wir haben den Gast Hans-Peter Nimmer bei uns. Und das ist ein neues Format, dass wir eine Persönlichkeit, die etwas zu sagen hat zum Thema, dazu nehmen und mit ihr ein Herz-Ping-Pong direkt über dem Netz formulieren. Es geht heute darum, Corporate Communications meets Diversity. Ein Thema für die einen, ein absolutes Reizthema, für die anderen eine unabdingbare Sache in der Gesellschaft. Ganz viele Meinungen, Perspektiven. Hans-Peter, was heisst eigentlich für dich Diversity?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ehrt mich natürlich sehr, dass ich da der Erste darf sein von dem neuen Format. Danke euch, Stefan und Stefan. Also was heisst Diversity, hast du mich gefragt. Also Diversity eigentlich per Begriff ist die Vielfalt von Menschen und was daraus kann entstehen an Potenzial in der Zusammenarbeit, wenn wir es wieder aufs Wirtschaftliche würden nehmen. Entscheidend ist aber für mich eben nicht Diversity, das kann man auch als Passwort eigentlich bezeichnen, sondern die gelebte Inklusion. Was heisst das? Nämlich keine Barriere und niemand ausgrenzen. Das in der Nutshell ist das, was eigentlich damit gemeint ist.
Ja, und für die, die Hans-Peter Nimmer noch nicht kennen würden, der Hans-Peter Nimmer ist Chief Communications Officer bei der Allianz Swiss. Er hat ganz viele Ehrenämter. Ich pick mir gerade die wichtigste aus meiner Sicht raus. Er ist Präsident beim Harbor Club, der Verbund oder das Netzwerk von Chief Communication Officers in der Schweiz. Du bist auch, korrigier mich bitte, Jurymitglied oder im Advisory Board vom Swiss Diversity Award.
Ja.
Und du bist auch in diversen Aufsichtsgremien und bist aber auch beim Rating von der Geschäftsbericht. Bist
auch du auch dabei? Ja, das klingt so, wie wenn ich, dass die Allianz noch ein Nebenjob ist. Das ist natürlich nicht so. Das ist mein Hauptjob. Und das andere gibt es halt dann aus der Rolle raus, gibt es halt da die Ämter dazu. Aber alles macht riesen Spass und vor allem eben das Diversity-Thema ist es für mich ein Herzensthema. Darum freue ich mich sehr, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen.
Ja, da haben wir schon den Bezug von dir dazu. Du, das ist ein komplexes Thema. Wie haltest du dich persönlich denn auf dem Laufenden über die Entwicklungen und Trends?
Also eigentlich hast du schon gesagt, im Swiss Diversity Advisory Board bin ich da Mitglied und das ist ein super nice und wirklich ein tolles Gremium. Leute aus verschiedenen Funktionen, Unternehmungen, auch international, und dort tauscht man sich eben über die neuesten Trends auch aus. Und dann mit der Jury-Geschichte ist natürlich auch noch spannend. Du siehst ganze Haufen Initiativen, die in dem kleinen Land passieren, wo ganz viele Leute, auch ich, nicht wissen, was es da alles gibt. Und denen gibt man dann einmal eine Bühne. Einmal im Jahr tun wir die auszeichnen mit dem Award.
Du, tauchen wir gerade ein in die verschiedenen Betrachtungen und wir haben es kontextual angedenkt und da zuerst einmal eine gesellschaftliche Betrachtung.
Ja, da kann man einmal die Grundsatzfrage stellen. Warum ist, soll oder muss Diversity ein gesellschaftliches Thema sein?
Ohne jetzt moralisch zu wirken, es ist halt leider immer noch so, dass ein Haufen Menschen, weil sie anders sind, ausgrenzt sind oder diskriminiert werden. Und solange das ist, muss man das Thema hochhalten. Das fängt an bei Menschen, die Homophobie spüren, schwule Menschen, die Gewalt erfahren, zumindest auf der Strasse, oder Menschen aus anderen Ethnien, die ausgrenzt werden, nicht integriert werden. Frauen im Top-Management können wir jetzt da auch nennen, wo es einfach noch zu wenig gibt. Das sind so Themen, warum das immer noch aktuell ist.
Gut, also sicher so, dass wir alle ja von dem jeden Tag umgeben sind. Es ist in aller Munde das Thema Diversity. Was wünschst denn du dir im Umgang, wenn du jetzt etwas könntest wünschen mit dem Thema? Was wäre so deine Wunschwelt im gegenüber dem Thema?
Oder da redest du natürlich jetzt mit dem Kommunikator. Ich wünsche mir, und so halte ich es auch, das Thema eigentlich zu adressieren und mit dem umzugehen, ohne eben moralisch das Ganze aufzuladen. Und ganz wichtig ist halt das Zuhören, Bedürfnisse verstehen, die da rum sind, und dann gemeinsame Lösungen suchen und finden. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünschte.
Also ganz im Sinn vom Symbol eigentlich, nicht schwarz-weiß, sondern der ganze Regenbogen eigentlich.
Ja, oder? Genau.
Jetzt, wie könnte inklusive und gerechte Gesellschaft gestaltet werden, in der, wo jeder Mensch seine Potenzial könnte entfalten. Das wäre ja wahrscheinlich so
der Wunsch. Ja?
Ja, das Schönste aller Welten,
ja,
oder?
Ja, also vieles hängt eigentlich meiner Meinung nach davon ab, wie Mann oder auch Frau seine individuellen Fähigkeiten, die wir ja alle haben, können einbringen und das möglichst ohne Barriere. Und das fängt beim Menschen an mit Behinderungen, also Menschen im Rollstuhl, die eigentlich ohne grossen Widerstand einfach mit ihrem Rollstuhl können ins Büro fahren. Und das gibt es halt heute immer noch. Da gibt es einen Haufen Barrieren. Es fängt beim Transport an, beim Eingang von einem Haus etc. etc. Und hört dann vielleicht eben auch auf, dass eine schwule oder lesbische Frau einfach kann unverkrampft über ihr Wochenende oder ihm sein Wochenende mit der Partnerin oder Partner kann reden und diskutieren, ohne müssen Angst zu haben, dass sie dann nachher das Gefühl überkommt, ich gehöre da gar nicht dazu.
Ja, gesellschaftlich haben wir uns auch noch kurz das Stichwort Rollen aufgeschrieben. Da wäre ich noch froh, aus deiner Sicht noch zwei, drei Gedanken zur Rolle von dem Thema, von der Diversity, von dieser Denkhaltung, wenn man es denn so sagen darf.
Ja, also ich glaube, ich nehme es ein bisschen von meinem eigenen Leben an. Ich bin seit jetzt bald 13 Jahren mit meinem Mann Yves verheiratet, bin voran in einer Partnerschaft mit meiner Frau gewesen und aus dem sind zwei Kinder entstanden. Das sind für mich immer noch schönste Erfahrungen, die ich in meinem Leben habe. Die beiden Buben, die jetzt ja schon 34 und 32 sind. Also die Rolle, die du meinst, ist, wo habe ich das erste Mal Widerstand gespürt oder mich nicht wirklich akzeptiert gefühlt. Das ist nämlich weniger in meinem Umfeld im LGBTQ+, sondern im Umfeld von meinem Alter, nämlich 50+. Wo du einfach spürst, auch aus der Wirtschaft, ich rede natürlich jetzt nicht von meinem eigenen Unternehmen, da sind wir Gott sei Dank weiter, aber rundum, dass einfach die Wirtschaft 50-Jährige plus das Gefühl haben, ja, das sind doch Auslaufmodelle, die braucht es gar nicht. Und dort sehe ich eben die Rolle, dass das einfach muss adressiert werden, offen auch diskutiert werden und Lösungen gefunden zu werden. Wie kann man jetzt zum Beispiel eben 50+ gut weiterhin im Alltag integrieren? Weil wir haben ja auch unsere Punkte, wo man findet, hey, wir haben einen Mehrwert, den wir bieten können. Schaut doch das auch an und beachtet das auch.
Wenn du es knapp zusammenfassen müsstest, was macht denn die Allianz Suisse aus deiner Sicht gut in diesem Thema? Oder gut, nicht moralisch gut, ja, sondern was funktioniert, was läuft bei euch?
Also ich glaube, dort fängt es an, dass man einmal so eine Strategie hat, oder? Auch das anschaut und sagt, das ist Bestandteil von unserer Unternehmensstrategie, von unserer Kultur. Und da gibt es verschiedene Elemente. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Wir sind ein Beispiel, da gibt es ganz andere Firmen, die auch sehr, sehr weit sind. Und was halt nicht geht, ist, dass das Unternehmen halt Ausgrenzungen macht. Und wir können jetzt ein Beispiel nehmen, Abercrombie Fitch zum Beispiel, wo jetzt auch vieles gelernt hat, wo gesagt hat, mein Idol ist, oder mein Menschenbild ist ein weisser, junger, knuspriger Mann oder Frau. Das ist so unser Ideal und so sollte unsere Mode sein, die wenn wir ansprechen. Alle anderen, die ein bisschen ründlicher sind, die nicht so Sixpack haben, die sind für uns nicht interessant. Und dann haben sie es eben gemerkt, dass das Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Die Leute sind nicht mehr in den Laden gegangen. Und was ist passiert? Sie müssen sich neu positionieren.
Ja gut, weißt, das ist halt, wir sind ja vielleicht nicht knusprig, gell, wir drei, aber wir sind knackig. Immer noch, das ja, aber ist weißt, auch ein Thema.
Stefan,
sind wir ja...
Wir sind vor allem, glaube ich, oder? Alle über 50.
Ihr auch, ja, genau. Wir alle
ja,
drei.
Ich könnte jetzt auch sagen, ein bisschen deutlicher, die einen, die anderen ein bisschen weniger. Aber darum bin ich dir übrigens sehr dankbar, Hans-Peter, auf den Hinweis wegen der älteren Arbeitnehmer.
Ja.
Gehen wir zum unternehmerischen Kontext. Was bringt jetzt, und du darfst da ruhig aus der Schule plaudern, selbstverständlich von der Allianz-Sicht aus, was bringt denn Diversity in einem Unternehmen?
Ja, am Schluss des Tages bin ich überzeugt, dass wenn ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mich wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, eben ohne Einschränkung, ich kann ich sein, so wie ich bin, mit all meinen positiver, aber hoffentlich auch negativer Seite, dann werde ich doch eine Top-Leistung abbringen. Jeden Tag, weil das macht mir Spass. Da bin ich energetisch aufgeladen. Und was heisst das dann auf die Wirtschaft übertragen? Wir werden sicher bessere Gewinne erwirtschaften mit dieser Einstellung. Und ganz sicher werden wir bessere Kundenerlebnisse kreieren, weil ich bin motiviert, jeden Tag zu arbeiten. Das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Und darum ist eben Diversity und Inklusion so wichtig. Und die Firmen, die das jetzt noch nicht erkannt haben, die werden das früher oder später müssen halt dann ein bisschen auf einem anderen, bitteren Weg erfahren.
Ja, das scheint sehr überzeugend, was du da erzählst von der Allianz, aber wie haben wir denn konkret das in die Strategie, Ziel, Vision integriert?
Also grundsätzlich haben wir den Ansatz gehabt, einen sogenannten Bottom-up-Ansatz. Das heisst, eigene Mitarbeitende haben gefunden, wir machen das Netzwerk und wollen das Thema adressieren. Bei uns hat es angefangen mit dem Frauennetzwerk. Das zweite Netzwerk, das gegründet worden ist von Mitarbeitenden, ist das LGBTQ+-Netzwerk. Und das dritte, noch relativ neu, seit einem anderthalb Jahr, ist das unser Netzwerk Menschen mit Behinderungen. Das ist mal das eine. Also ich bin völlig überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dass das ein Bottom-up-Ansatz ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich will das adressieren, weil es geht ja um mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es von ganz oben, vom Top-Management natürlich, getragen wird. Ohne das funktioniert es natürlich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist das Rezept am Schluss des Tages. Und dann muss das eben anfangen, natürlich in einer Strategie festgehalten werden. Das muss dann in der Kultur integriert werden. Dann muss die Kultur natürlich nicht nur einfach auf dem Papier geschrieben werden, sondern man muss die dann auch leben. Und da gehört halt meiner Meinung nach auch dazu. Das gibt halt auch Widerstand. Das ist ja ein Change-Prozess, wie wir alle wissen. Und gerade wir Kommunikatoren sind ja tagtäglich mit diesem Change-Prozess konfrontiert. Da braucht es halt auch mal einen sogenannten Marsch halt, wie man so schön sagt. Und mal schauen, da sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Also sprich, Stichwort Feedback Schlaufen zu machen und dann zu korrigieren, wenn man merkt, ja, da gibt es halt vielleicht noch Sachen, die noch nicht so rund laufen.
Also wenn wir dir zulassen, gehen wir auch davon aus, ihr habt schon für den Bottom-up-Prozess das Okay gehabt vom CEO.
Ja.
Das setzen wir mal voraus. Okay.
Ganz klar.
Das Commitment von der führenden Gruppierung, Geschäftsleitung, wie immer das Gremium auch bezeichnet wird. Aber wir sagen ja immer, ohne den Mittelbau, ohne die mittlere Führungsebene läuft dann gar nicht viel. Wie sieht es da bei euch aus?
Also, wie in anderen Change-Prozessen wirst du Leute finden, die das super toll finden, die Ersten sind, die das durchziehen. Dann gibt es natürlich in den Change-Prozess Menschen, und das ist absolut okay und auch normal, die mit dem Thema eher ein bisschen Mühe haben. Und da geht es natürlich darum, ihnen natürlich auch zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Mehrwert drin? Gerade als Führungskraft spüre ich ja, und auch ich habe ein diverses Team, wenn ich das nicht würde wollen, dann hätten wir das auch nicht. Und ich merke ja selber, wie toll dass das ist, ein diverses Team zu haben, verschiedene Meinungen zu hören. Und jetzt kommt dann der wichtigste Punkt, und ich rede ein bisschen viel, ich merke, ich komme gar nicht so in eine Frage, aber das ist mir eben noch wichtig zu sagen, jetzt gerade im Generationenthema, wo wir alle drin sind, also in unserer Firma sind vier Generationen am Arbeiten, dort gibt es doch automatisch Themen, die aufkommen. Und da gilt es eben einmal anzuhören und sich mal in die andere Generation einzuversetzen und einmal zuzuhören, ah, das ist deine Meinung und du siehst das so. Und das musst die Führungskräfte natürlich überzeugen, dass das einen Mehrwert bietet. Und die es nicht kennen oder nicht können, die müssen es halt irgendwie über Schulungen dann erlernen, wie wir so schön sind. Und bei den anderen ist das automatisch drin.
Das wäre eben gerade meine Anschlussfrage. Ich meine, Feedback ist schön und gut und das kann man einfach so erzählen. Und dann macht das bitte. Aber wenn es dann nicht gemacht wird, wird es halt nicht gemacht. Also die Frage ist ja schon ein bisschen, wie kann man die Kompetenzen, die es dafür braucht und die Fähigkeiten, eben eine gewisse Offenheit, ist halt noch nicht Gottes Namen auch so ein bisschen wahrscheinlich auch Charakter.
Respekt.
Oder Erziehung, Kultur, was auch immer. Oder? Wie kann man im Prinzip das dann auch jetzt mal ganz konkret noch eben schulen? Haben Sie da irgendwelche Schulungsprogramme oder so?
Das haben wir natürlich, Schulungen. Aber das ist so der Klassiker. Schulungen macht man ja automatisch. Die kann man selber machen, die kann man auch einkaufen. Es gibt auch Trainings, um eben so Sachen quasi den Leuten vorzuführen. Wie fühlt sich jetzt ein behinderter Mensch zum Beispiel oder ein Mensch mit Behinderung? Also wir haben da so Menschen in Rollstuhl da und um mal herauszufinden, wie ist jetzt das, mal durch die Gänge durchzufahren, als Beispiel. Also so Sachen, eben so Awareness-Training, wie man das so schön sagt, das schafft natürlich sofort auch bei jedem einzelnen Menschen natürlich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Warum auch? Mhm. Ich bin ja nicht jeden Tag im Rollstuhl.
Aber ihr habt also nicht da so den Klassiker, oder, dass man dann nachher muss einen Online-Test machen und wenn man nicht gewisse Anzahl Punkte erfüllt, dann nachher gibt es dann Kühlen, oder?
Gibt keine Kühlen, gibt nicht, nein. Ich glaube, es soll eine Überzeugungsarbeit drin sein und wenn jeder selber nachher spürt, das ist jetzt, das haben wir erreicht mit dem, dann haben wir eigentlich gewonnen.
Und weil ihr jetzt ja da so gut unterwegs sind, wird dann Diversity auch das als Wettbewerbsvorteil genutzt und wie, ganz konkret?
Also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Und ich glaube, dort müssten alle Firmen sich ein bisschen an der Nase nehmen. Also es nützt ja nichts, über das nur marketingmäßig zu kommunizieren, das Haus zu beleuchten, die Regenbogenfahnen rauszuhängen und sagen, hey, wir sind sowas von divers als Firma, sondern wichtig ist ja, dass man Evidenz schafft. Oder? Und das heisst auch, dass man keine Zahlen vielleicht hat, dass man muss es messen auch. Gibt es wirklich Veränderungen? Gibt es Verbesserungen? Zum Beispiel im Thema Fluktuation haben wir mit dem etwas erreicht, haben wir die Kundenzufriedenheit können steigern etc. Also einerseits die Evidenz und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, sich zu zertifizieren zu lassen als Unternehmen. Externe, die dich überprüfen, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg?
Gibt es das als Zertifizierung?
Also, da gibt es jetzt zwei, die mir in den Sinn kommen. Das ist das Edge-Zertifizierung, wo es darum geht, Gleichstellung von Mann und Frau. Das fängt an mit der gleichen Lohnauszahlung etc. Und dann gibt es das Swiss LGBT-Label, wo auch ganz klare Kriterien muss erfüllen, damit das Label überkommst. Also, was ich will sagen, ohne klare Zertifizierung, um sich selber Rechenschaft können abzugeben über einen externen, wird es dann schwierig, glaubwürdig gegen innen wie auch gegen außen zu kommunizieren. Und das ist jetzt gerade mir als Kommunikatoren, und es geht ja da in dem Podcast ja auch darum, den Wissenstransfer zur Kommunikation zu machen. Ich glaube, das müssen wir einfordern als Kommunikatoren, dass wir etwas Handfestes haben, weil dann sind wir glaubwürdiger, als wenn wir nichts haben, um zu kommunizieren.
Wir haben ja gesagt, Corporate Communications meets Diversity. Auch das kann ganz eine nette Aussage sein. Wenn gibt es da Fleisch und Knochen oder jetzt das fundierter Ausdruck? Warum und wofür sollen eigentlich die beiden Bereiche miteinander zusammenarbeiten, eine Notstelle pflegen, kooperieren?
Also, das ist Lydia auf der Hand eigentlich. Wir haben alle beide das gleiche Ziel, nämlich eine gute Reputation für das Unternehmen zu kreieren und zu halten, wenn man sie noch nicht hat, dann sicher die auch zu erwirtschaften. Also, das heisst, das müsste das höchste Gut sein, Glaubwürdigkeit von deinem Unternehmen zu schützen. Und das natürlich bringst du nur an, indem das gelebt wird. Und das muss über alle Disziplinen halt passieren. Und das kann ich als Kommunikator alleine nicht leisten. Ich kann noch so schöne Texte schreiben, noch so wunderbare Werbekampagnen machen. Wenn das nicht gelebt wird, ist das relativ klar, dass das früher oder später auch spürbar ist. Also dort sehe ich den Verbund. Zum Teil ist Kommunikation mehr beratend oder in der Ausführung dann aktiv daran, eben die Kultur ins Unternehmen zu bringen mit allen Kommunikationsmitteln, die uns heute zur Verfügung stehen.
Darf ich da schnell eine Zwischenfrage? Ja, hast du da auch schon mal oder kannst du von Situationen erzählen, wo tatsächlich das einmal dann quasi der Schuss hinausgegangen ist, beziehungsweise ihr irgendwie angegangen worden sind oder du ein Skandalchen gehabt hast, intern oder so?
Ja, also wir haben während der Pride, das ist noch vor der Ehe für alle Abstimmung, haben wir etwas ganz Cooles gewagt. Und zwar haben wir gesagt, wir wollten eigentlich, ohne ein politisches Statement abzugeben, das ist für uns noch wichtig gewesen, auch da unverkrampft an das Thema zu gehen, haben wir eine Kapelle aufgebaut und haben da einen amerikanischen Priester, heute muss man aufpassen, müssen, aber einfliegen lassen, von Las Vegas, das ist so ein Elvis-Imitator, und er ist eigentlich Pfarrer. Und er hat in Amerika schon über 2500 dazumal Bärli traut, also LGBT-Bärli traut. Und den haben wir dann da in Zürich auf den Platz, auf den Sechsi-Leuten-Platz gestellt und mit seiner Kapelle. Und dann haben über 200 Bärli sich das Ja-Wort können geben. Das ist natürlich medial super gut gelaufen. Das hat man natürlich müssen aufnehmen. Und dann haben wir natürlich schon Reaktionen auch gehabt, von Kunden, die gesagt haben, also geht es euch eigentlich noch? Habt ihr nicht andere Sorgen? Und nur schon, dass wir das gemacht haben, hat natürlich eben zu Aufruhr geführt bei gewissen. Und andere haben das natürlich super lässig gefunden. Und übrigens haben sich ja nicht nur schwule oder lesbische Pärli dort ein Ja-Wort gegeben, sondern auch Hetero-Pärli sind gekommen und haben sich ein Ja-Wort gegeben. Und wir haben heute noch Post, wo wir rüberkommen wegen dieser Aktion.
Du hast vorher den Verbund oder ein anderes Wort wäre Schulterschluss oder einfach interessiert, proaktiv miteinander zusammenarbeiten. Was sind denn Schlüsselfaktoren oder Erfolgsfaktoren oder notwendige Bedingungen, dass so eine Zusammenarbeit auch funktioniert und erfolgreich ist?
Ich will es jetzt nicht verakademisieren, sondern ich glaube, ich ganz einfach die richtigen Menschen um dich herum zu haben. Die machen es aus. Also wenn du mit Leuten dich beschäftigst, wo merkst, da ist so viel Energie, die abfließt, die nicht motivierend sind, dann lass es lieber sein.
Also Mindset vor allem.
Mindset, genau. Das ist so wichtig. Und dann bringst du alles auf den Boden. Und wenn du die halt nicht hast, und das ist halt unsere Aufgabe gerade als Führungskraft, die richtigen Leute, die passenden Leute um dich herum zu haben, um etwas zu erreichen.
Eine Nachschlussfrage, wie stellst du sicher als Chief Communication Officer, dass das rechte Maß an dieser Thematisierung aus eurer Sicht dann stattfindet? Weil das ist ja, das lernst du auch nicht in einem Lehrbuch rein. Nein. Das ist ja dann Kunst in der Umsetzung.
Das ist natürlich das, was du jetzt ansprichst, ist das, was natürlich draussen in der Realität passiert. Also wir haben ja im Moment so ein bisschen die beiden Pole, die man spürt, oder? Die, die am liebsten das ganze Inklusionsthema verbieten oder zumindest einschränken.
Ah, Gift-Cocktail, weg, fort,
oder? Und dann haben wir die andere Seite, die sagt, wir müssen für das Recht kämpfen, etc. Gendergerechte Sprache ist so ein gutes Beispiel. An dem können sich beide Pol unheimlich reiben.
Dann sind die mal beschäftigt. Ja.
Sind die beschäftigt.
Die konstruktiv orientiert
unterwegs. Genau, und jetzt komme ich zur Beantwortung von der Frage. Wie alles passiert natürlich der Konsens in der Mitte und das ist ein bisschen unsere Aufgabe auch zu schauen, dass das in den Konsens kommt. Und da gehört halt viel eben auch zuhören, zulassen und dann gemeinsam eine Lösung zu finden.
Wie macht ihr das ganz konkret? Jetzt habt ihr eine klare Policy, die heisst, es ist der Sternchen, es ist der Doppelpunkt, es ist gar nichts, es ist der neutrale Begriff. Wie geht ihr damit um?
Ja, das sind Diskussionen, die man führt im Haus, ganz intensiv. Und das ist auch richtig so. Und es gibt da, meinte ich, nicht die richtige oder falsche Lösung, sondern es ist die Lösung, die dann das Unternehmen für sich entscheidet. So könnte ich eigentlich die
und
Frage
auch Themen, die du ja unter anderem auch dann im Vorstand einbringst, im Harbor Club, wo wir erwähnt haben, wo ganz viele andere Chief Communication Officers sich intensiv und detailliert differenziert mit aktuellen Themen auseinandersetzen und sagen, wie viel ist richtig, notwendig, möglich und was wollen wir machen. Der Stefan Vogler ist ja Markenexperte. Du hast vorher von Reputation geredet. Könnt ihr den Ball noch Stefan überspielen und sagen, du, das ganze Thema schön und gut, aber bringt das der Marke denn etwas?
Ja, also Allianz ist ja bekannt dafür, für sehr professionelle Markenführung, global aufgestellt etc. Kann man davon aus, sie haben ein schönes Framework, das man auch immer messen, oder wie sich das entsprechend, also in dem Sinne auch ein Markenmesswerk, das ja dann logischerweise auch damit das auch managen kann, spielt dann dort jetzt Diversity rein und könnt ihr eine Entwicklung schon beobachten, konkret?
Also ich arbeite Gott sei Dank für ein Unternehmen und das macht einem natürlich auch stark, wo das Thema hochhaltet und das wird sehr stark auch von unserer Gruppe getrieben, international und ja, das wird natürlich gemessen. Dort wird vor allem auch geschaut, was macht das mit den Mitarbeitenden oder fühlen die sich wohl am Arbeitsplatz, wo sie sind? Da gibt es jedes Jahr bei allen Mitarbeitenden auf der ganzen Welt, jetzt im Moment sind etwa 160'000 Mitarbeitende in über 70 Ländern, werden Fragen gestellt. Und da ist das Thema Diversity, Inklusion auch ein wichtiger Part drin. Und dann hat man dann relativ klare Aussagen, wo man sieht, ja, sind wir da auf Kurs oder nicht.
Erheben Sie das global, also in allen Ländern, wo
ihr tätig seid?
Da gibt es wahrscheinlich ganz grosse Unterschiede,
ganz klar,
zu diesem Thema.
Klar. Aber das ist eben auch wichtig. Die Haltung, die Grundhaltung von der Gruppe Allianz ist die. Wir stehen ein für Inklusion. Uns ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin so kann sein, wie sie ist. Und das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl, auch hier im Markt Schweiz.
Schön.
Aber es ist ja immer noch gleich, wie die Diskussion haben wir ja vor Jahren schon gehabt bei der Nachhaltigkeit, dass man gesagt hat, aber zuerst kommt das Kerngeschäft.
Das ist klar.
Und die sind eine Versicherung
das ist
und
klar.
Bei euch will man den Schutz haben.
Das ist klar. Also der Kunde ist das Zentrum. Der Kunde ist das Zentrum. Und wenn, also da komme ich halt wieder zu meinem Spruch, den ich vorhin gesagt habe. Die Innenwirkung spürst du dann auch in der Außenwirkung. Ich glaube, die Inklusion, wenn ich das da zum Schluss darf sagen, ist dann erreicht, wenn jeder Mensch seine ganz persönliche Fähigkeit und Potenzial, das er hat, kann entfalten, und zwar ohne Rollenerwartung, sage ich einmal. Also auf einem Spruch gesagt, ich will so sein, wie ich bin, und dann ist es gut.
Und das beim anderen auch zulässt, ich glaube, das geht auch ins Thema Respekt, das ja vorher schon das Thema war.
Unbedingt.
Vielen Dank, Hans-Peter Nimmer, Chief Communications Officer bei der Allianz Swiss.
Danke.
In vielen ehrenamtlichen Aktivitäten unterwegs und natürlich, wir haben es gehört, auch eine persönliche, gesellschaftliche, unternehmerische Nähe zu dem Thema. Ein Thema, das wir modern angehen wollen, nicht modisch. Ein Thema, das wir integrieren wollen. Danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit an dieser ersten Special Edition Corporate Communications Meets and to be Defined.
Danke. Ja, vielen Dank euch allen fürs kritisch Mithören, Mitdenken, Feedback, Liken, Teilen und auf Wiederhören bei unserem nächsten Podcast von Stefan und Stefan.